Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe zu Beginn eine Frage an dich. Stand dein Name schon einmal in einem Buch? Also mein Name stand schon einmal im Klassenbuch. Wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige hier. Aber mein Name stand auch schon mal auf einem Titelbild von einem Buch. Und das sind dann die Autoren. Und als ich das dann gesehen habe, da habe ich auch gemerkt, ich bin nicht der einzige Manuel Lauterbach auf dieser Welt. Also ich habe noch kein offizielles Buch selbst geschrieben. Aber wir merken, wenn unser Name in einem Buch steht, dann ist das doch irgendwie oft mit Stolz verbunden. Man kann stolz drauf sein, in einem Buch zu stehen oder sogar eben auf der Titelseite zu stehen. Doch all das ist vergänglich. Jedes Buch vergeht irgendwann. Und deshalb dürfen wir eine Hoffnung haben auf ein anderes Buch. Die Hoffnung, dass unser Name in diesem Buch drinsteht. Ich meine das Buch des Lebens. Heute soll es uns um das Buch des Lebens gehen. Und häufig wird ja die Bibel als das Buch des Lebens bezeichnet. Ich habe hier mal meine mitgebracht. Also vom Äußeren sieht sie nicht mehr so nach einem Buch des Lebens aus. Da sieht sie nicht mehr so lebendig aus. Höchstens in dem Sinne, dass sie eben in einem lebendigen Gebrauch ist. Die Botschaft vielmehr, die in diesem Buch, in der Bibel drin steht, die ist die Botschaft des Lebens. Das Evangelium, Jesus Christus, ist der Weg zum Leben. Und genau deshalb wird ja dieses Buch auch gern als Buch des Lebens bezeichnet, was auch vollkommen okay ist. Aber wenn ich heute von dem Buch des Lebens spreche, dann meine ich ein anderes Buch. Da meine ich nicht die Bibel, auch wenn wir da heute viel unterwegs sind in dem Wort Gottes. Ich meine aber das Buch des Lebens, das in der Offenbarung steht. Ich habe uns einen Predigttext mitgebracht aus der Offenbarung, aus dem 20. Kapitel. Und da lese ich die Verse 11 bis 15 mit der Überschrift Das Weltgericht. Dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen und verschwanden ohne Spur. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und der Hades. Jeder Einzelne bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und der Hades dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Wir werden noch kurz still und beten in der Stille darum, dass Gott unsere Herzen heute anrührt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ja, das Buch des Lebens, es gibt in der Offenbarung, in dem Predigttext, den wir gerade gehört haben, zwei Bücherarten. Da haben wir zuerst mehrere Bücher und in diesen sind die Taten aufgeschrieben. Und dann haben wir eben genau dieses Buch des Lebens, was das Entscheidende ist. Und ich will kurz in die Runde einfach fragen, was muss man eigentlich tun, um in dieses Buch eingetragen zu werden? Die Frage will ich erstmal im Raum hier stehen lassen. Fakt ist, wir haben mehrere Bücher und wir werden an unseren Taten gemessen. Und ist es jetzt aber nicht so, dass Jesus und nicht die Taten retten? Weil eigentlich heißt es ja, Jesus allein rettet. Und genau deshalb haben wir das Buch des Lebens. Genau deshalb. Wer sich im Buch des Lebens wiederfindet, für den tritt Jesus nun ein, egal wie die Taten sind. Und um das genau zu verstehen, habe ich uns 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt unter der Überschrift Ewig im Buch des Lebens. Genau. Ich habe den ersten Bibelvers mitgebracht. Offenbarung 3, Vers 5. Da heißt es, wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Diese Worte spricht Jesus zu uns. Das erfahren wir in Offenbarung 1, die Verse 12 und 13. Das ist ein zusammenhängender Text. Ich lese auch da mal kurz vor, als ich mich umdrehte, um zu sehen, also das sagte jetzt der Johannes, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Also ein klarer Hinweis auf Jesus, dass Jesus diesen ersten Vers auf dieser Folie gesprochen hat. Ja, Menschensohn ist ja auch eine Bezeichnung, die immer wieder von Jesus selbst in den Evangelien gebraucht wurde. Und dieser Bibelvers, das bedeutet also für uns, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann werden unsere Namen nicht aus diesem Buch rausgestrichen. Niemand, der im Buch des Lebens steht, wird Jesus jemals verleugnen. Und Personen, die sich zu Jesus bekennen und sich wieder abwenden, die standen eigentlich nie im Buch des Lebens. Weil, wie gesagt, niemand kann herausgestrichen werden. In Klammern, es sei denn, sie kehren wieder um. Dann wissen wir, sie stehen doch im Buch des Lebens, wenn sie bis zum Lebensende wirklich an Jesus treu festhalten. Und man bleibt übrigens ewig im Buch des Lebens, wie gesagt. Das Buch des Lebens, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, darin haben wir ein richtig schönes Symbol. Stell dir vor, du hast ein Buch, du hast wahrscheinlich viele Bücher daheim, aber das ist ja wirklich dein Eigentum, dir gehört dieses Buch. Und nun, wenn unser Leben, also unser Leben gehört Jesus, wenn wir in dem Buch drinstehen, in seinem Eigentum, dann gehören wir letztlich also Jesus, wir als seine Kinder, weil wir sein Eigentum sind. Und jetzt mal die andere Seite noch. Ich habe gesagt, der Name, unser Name, der bleibt ewig in dem Buch des Lebens drin. Es heißt auch, dass unser Name schon immer drin stand. Das erfahren wir in Offenbarung 17, Vers 8. Den Vers lese ich in ein paar Minuten noch vor. Aber ja, unser Name stand seit Erschaffung der Welt in dem Buch des Lebens, wenn wir zu Jesus gehören. Von Anfang an, vor deiner Geburt stand das fest, dass du zu Jesus gehörst. Und das heißt auch, dass der Ursprung deiner Bekehrung bei Gott liegt. Er hat dich auf den Weg deiner Bekehrung geleitet. Und jetzt stoßen wir eigentlich an ein Problem, an ein ziemlich großes Fass, das ich nicht wirklich aufmachen will, sondern nur mal ganz kurz anritzen will. Wenn das so ist, dass er mich auf den Weg der Bekehrung geleitet hat, habe ich dann keinen eigenen Willen? Habe ich keinen eigenen Willen, wenn bereits vor meiner Geburt feststeht, ob ich zu Gott gehöre oder nicht? Und dann, ich spitze es zu, die Frage, brauche ich nichts zu tun, um eingetragen zu werden? Kann ich nichts tun, um in das Buch des Lebens eingetragen zu werden? Nun, ich will es, wie gesagt, ganz kurz halten, weil das Thema freier Wille ist, finde ich, eines der brutalsten, schwierigsten Themen, die es eigentlich gibt in der Theologie. Und ich will es kurz zusammenfassen in dem Satz, dein Wille und Gottes Wille spielen in unerklärbarer Weise zusammen. Du brauchst dich also nicht, um deine Freiheit zu fürchten. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der zweite ist das große Hauptgewicht in dieser Predigt. Ich habe es überschrieben mit Jesu Bekenntnis zu uns. In Matthäus 10, die Verse 32 und 33, da lesen wir, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Ihr Lieben, es bedeutet sehr viel, Jesus zu kennen. Letztlich bedeutet es alles. Wer Leute kennt, der hat ja viel Blickkontakt mit ihnen. Ist ja klar, wenn man jemanden kennt, man unterhält sich oft mit ihm und durch den Blickkontakt prägt sich das Gesicht ein. Man hat das Gesicht vor Augen, auch wenn man nicht gerade mit dieser Person spricht. Und oftmals ist auch also der Blickkontakt zu unbekannten Leuten, also wenn man Leute nicht wirklich kennt, zum Beispiel an der Supermarktkasse, ist es doch so, dass man den Blick oder das Gesicht schnell wieder verliert. Ich war gestern in Eppmatt noch tanken auf meiner Heimreise. So ganz grob weiß ich vielleicht noch, wie der Kassierer aussah, aber so wirklich erinnern tue ich mich nicht mehr dran an sein Gesicht. Ich kannte ihn nicht, somit habe ich sein Gesicht wieder vergessen. Wenn man jemanden kennt, ist es immer möglich, sein Gesicht vor Augen zu halten. Und Offenbarung 17, Vers 8, ich habe da vorhin schon mal ganz kurz was aus diesem Vers erwähnt. Dieser Bibelvers hilft uns zu verstehen, was das auch mit diesem Kennen und mit dem Blicken bedeutet. Es vertieft das Ganze. Ich lese es kurz vor. Das Tier, das du gesehen hast, war schon einmal da. Jetzt ist es nicht mehr da. Aber es wird wieder aus dem Abgrund heraufsteigen, um dann endgültig ins Verderben zu gehen. Alle Bewohner der Erde, außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch stehen, werden über die Rückkehr des Tieres staunen, das schon einmal war. Dieses Staunen, was da drin steht, das ist ein positives, ein ehrfürchtiges Staunen. Hier geschieht Anbetung. Also Leute, die nicht im Buch des Lebens stehen, beten etwas an. Sie beten das Tier an. Der Blick geht also hin zu dem Tier und damit automatisch weg von Jesus. Das Gesicht von Jesus ist dieser Person, die das Tier anbetet, also nicht mehr bekannt. Sie sind dem Tier verfallen. Und das bedeutet, mal so ganz grob gesagt, bösen Taten, einem unmoralischen Lebensstil und so weiter. Und die anderen, die staunen nicht über das Tier. Und es ist aber auch ein Kampf, nicht über das Tier zu staunen. Der Kampf besteht darin, sich nicht dem Tier zuzuwenden. Die, die im Buch des Lebens stehen, haben also keine Bindung zu einem unmoralischen Lebensstil, wie zum Beispiel, dass sie sich ständig betrinken mit Alkohol, dass sie ihrem Ehepartner fremdgehen und so weiter. Und ganz wichtig, der nächste Punkt auch, also nicht der nächste dritte Punkt, sondern auch zu diesem zweiten Teil, wir haben Jesus als Rechtssprecher. Das haben wir gerade gelesen im Matthäusevangelium. Und in Römer 8, Vers 34, da lesen wir auch, wer kann die Auserwählten Gottes verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite. Und er tritt dort für uns ein. Eigentlich würden wir aufgrund unserer Taten verurteilt werden. Da sind wir wieder bei diesen mehreren Büchern, die aufgeschlagen wurden, wo unsere Taten drinstehen. Doch nun wird Jesus zum Rechtssprecher für uns. Er spricht uns frei, aber die Voraussetzung dafür, dass das geschieht, das ist unser Bekenntnis zu Jesus und dass wir Jesus kennen. Hier wird das Buch des Lebens also zum entscheidenden Buch. Die anderen Bücher, die beugen sich nun dem Buch des Lebens. Also auch anders ausgedrückt, die Taten, die wir begehen, beugen sich Jesus, dem Lebendigen, also der Gnade. Die Taten beugen sich der Gnade. Die Gnade gewinnt letztendlich. Jesus spricht uns frei. Ich will, weil ich es einfach so faszinierend finde, einen kurzen Exkurs machen. Auf der nächsten Folie, da haben wir zwei Bilder. Jeweils vom Tempelberg im Alten Testament in Jerusalem. Auf der linken Seite, da sehen wir das normale Bild. Und früher im Orient, da war es so, dass die Karten geostet waren. Das heißt, Osten ist an die Stelle von Norden gerückt. Und das hat eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Und zwar folgende: Wir haben die Bundeslade Gottes, die bei König David sozusagen auf dem Tempelberg ist. Damals gab es ja noch keinen Tempel, den hat erst Salomo gebaut. Und wir haben dann auch den Palast. Ich bin jetzt, hier steht zwar dran, Palast Salomos, ich bin jetzt aber in der Zeit von David. Und wenn man diese Karte dreht, dann ist der Palast von David an der rechten Seite. Links ist das Allerheiligste, das Heiligtum, damals noch nicht der Tempel, wie gesagt, der kommt erst später, und rechts von hier aus regiert der David in seinem Palast. Nochmal eine Folie weitergehen, bitte. Und jetzt haben wir da ganz viel Spannendes drin. David, der saß rechts neben der Bundeslade, der Gegenwart Gottes. Er spricht im alten Jerusalem Recht über die Einwohner von Jerusalem oder Recht über das Volk, weil er ja der König ist. Das gehört zu seinen Aufgaben. Also er spricht zum Beispiel auch Leute frei. David ist der gute, vorbildliche König des Alten Testaments. Auch wenn er Sünden begangen hat. Wir erinnern uns, die Sünde mit der, ich glaube, Bathseba hieß die, wo er auf jeden Fall Ehebruch begangen hat. Aber er kommt zurück zu Gott. Und auf der anderen Seite jetzt Jesus in der Offenbarung. Jesus spricht an Gottes rechter Seite als König uns Menschen Recht zu, damit wir einmal im neuen Jerusalem sein dürfen. Wir haben Jesus als den guten, wahren König. Also da liegt eine ganz tiefe Verbindung drin. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir im Buch des Lebens stehen, dann werden wir auf der einen Seite vor dem Feuersee bewahrt. Das klingt natürlich sehr drastisch, aber das ist einfach die Tatsache, so wie es in der Offenbarung beschrieben steht. Ich lese kurz aus unserem Predigttext noch einmal den letzten Vers. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens steht oder eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heutzutage von Jesus erzählen. Es gibt ja immer mehr Einwände in der heutigen Zeit, angebliche Gründe, ja, nicht die Botschaft vom Kreuz weiterzutragen, sei es in der Schule, weil ja da Neutralität herrschen muss, oder wo auch immer. Aber es ist so wichtig, weil es entscheidend ist, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Ja, der Ort der Ewigkeit. Und das bedeutet dann ewige Gottesferne und ewige Todesnähe zugleich. Aber jetzt das Gute. Wir haben ja nicht nur die eine Seite. Wir haben auch die andere Seite. Wir dürfen in das neue Jerusalem aufgenommen werden. Das erfahren wir dann in den Kapiteln drauf, in Kapitel 21 und 22 der Offenbarung. Wenn wir im Buch des Lebens stehen, dann dürfen wir auf ewig in der Gegenwart Gottes sein. Das bedeutet keine Tränen mehr, eine wunderbare Stadt mit einem Fluss, wo das Wasser nie aufhört zu fließen. Das bedeutet kein Schmerz mehr. Das bedeutet, meine Liebsten, die an Jesus geglaubt haben und jetzt im Himmel sind, wiederzusehen. Das bedeutet so viel. Das, was in Offenbarung 22 ganz zum Schluss beschrieben wird, das dürfen wir also erleben. Und das kann uns so viel Mut geben, Mut machen. Ja, zum Schluss bleibt mir noch was Wichtiges zu sagen. Ich glaube, es ist unnötig, sich Gedanken zu machen, ob man im Buch des Lebens steht oder nicht. Wichtig ist, dass wir einen Auftrag haben. Wir haben den Auftrag, Jesus nachzufolgen, ihn als unserem Herrn im Leben zu betrachten, seine Botschaft natürlich auch weiterzugeben, an ihm einfach unser Leben auszurichten. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir getrost diesen Beschriebenen, was hier in der Offenbarung steht, dem dürfen wir dann getrost entgegensehen und brauchen uns keine Sorge darüber zu machen, was das sein wird. Denn wir wissen, wenn es soweit ist und wenn wir Jesus als unseren Herrn haben, dann wird er für uns eintreten. Unsere Sünden werden vergeben sein. Also das, was uns von Gott trennt, das wird dann nicht mehr sein, weil er für uns eintritt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.